Peter Gülke, Dirigent, Musikwissenschaftler, Autor, wird 90 Jahre alt. Er ist Träger des Ernst-von-Siemens-Musikpreises. Er war Kapellmeister unter anderem an der Staatsoper Dresden und Generalmusikdirektor in Weimar und Wuppertal, lehrte an den Universitäten in Leipzig, Zürich, Basel und Harvard und war auch Professor für Dirigieren an der Musikhochschule Freiburg. Das sind ein paar Fakten. Peter Gülke hat sein Leben der Musik gewidmet oder sein Leben ist Musik. Guten Tag, Herr Gülke.
Guten Tag.
Mit welchem Musikstück im Radio möchten Sie denn morgens am liebsten geweckt werden oder aufstehen?
Das ist bereits eine schwierige Frage. Es gibt zu viele Musik, die ich wahnsinnig gerne höre. Aber morgens, um in einen geordneten Tag zu gehen, ist irgendetwas von Bach natürlich besonders schön. Irgendeine Fuge aus dem wohltemperierten Klavier oder aus der Kunst der Fuge, das wäre so etwas, aber das ist ja hochgegriffen. Aber in diese Richtung liegen dann die Wünsche.
Um den Tag ein bisschen zu sortieren und zu ordnen.
Ja, ja.
In Ihrem neuesten Buch, Herr Gülke, das dieser Tage im Bärenreiter Verlag erschienen ist, gibt es 5 ausführliche Musikerporträts, darunter die Pianistin Dina Ugorskaja, Herbert Blomstedt, Alfred Brendel. Davon mal abgesehen, welcher Musiker oder welche Musikerin hat Sie auf Ihrem Weg zum Musiker am meisten geprägt, am meisten beeindruckt?
Also ein Idol so für den Penela ist in Weimar nach dem Krieg natürlich der Dirigent Hermann Abendroth gewesen, das ist klar. Was die Musik oder was sozusagen den aktiven, nämlich musizierenden Umgang mit Musik angeht, verdanke ich unter anderem dem Weimarer Musikprofessor Fritz Ehlers sehr viel. Als ich noch Penela war, hat er mich gebeten, in seinem Quartett bei einer Einstudierung des großen Schubert-C-Dur-Quintetts das zweite Cello zu spielen. Das war eine sehr lange Probenarbeit, eine sehr ausgiebige, sehr gründliche. Und ich habe da vielleicht über Musik mehr gelernt als je von irgendeinem Dirigenten.
Können Sie sich noch an Ihr, sage ich mal, Erweckungserlebnis in der Musik erinnern, was für Sie so eine zündende Begegnung, Erfahrung war?
Ja, die Entscheidung für die Musik, dass die dann fiel, hat sicher auch mit DDR-Umständen zu tun. Die Musik war eben zwar mir immer sehr nahestehend, natürlich, aber sie war eben auch ein Gebiet, bei dem der ideologische Druck am wenigsten zu fühlen war. Die Herrschaften wussten ja selbst nicht, wie das in der Musik gehen könnte und haben sich auf eine ziemlich lächerliche Weise versucht, dort schadlos zu halten. Das war eine Geschichte. Also ich war ja literarisch oder philosophisch und geschichtlich ähnlich interessiert. Aber ich meine, ich weiß genau, dass ich noch während des Krieges, noch im alten, dann am Ende des Krieges zerstörten deutschen Nationaltheater in Weimar, dass mich so als Knaben natürlich eine Hänsel- und Gretel-Aufführung sehr beeindruckt hat. Oder gleich nach dem Krieg die allerersten Konzerte von Hermann Abendroth. Ich kann Ihnen zum Teil von diesen Konzerten kaum noch sagen, was dort gespielt worden ist. Aber die Situation und der Mann da vorne, das waren halt sehr eindrucksvolle Erlebnisse.
Herr Gülke, Sie haben sich ja auf sehr unterschiedliche Weise mit Musik auseinandergesetzt in den vergangenen Jahrzehnten als Dirigent, in Forschung und Lehre, auch als Autor. Was meinen Sie, wo sind Sie der Musik am nähesten gekommen? Kann man das sagen?
Nein, wissen Sie, das wird man wahrscheinlich nicht sagen können, weil diese Wege halt wahnsinnig unterschiedlich sind. Und ich meine, diese Unterschiedlichkeit war natürlich auch immer wieder ein Stachel, sich mal praktisch, dann wieder theoretisch zu beschäftigen. Ich meine, viele meiner Aufsätze über Musikwerke sind ja entstanden, nachdem ich mit denen praktischen Umgang hatte und mir sagte, du musst dir da noch ein bisschen mehr theoretische Gewissheit verschaffen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass ich immer das Gefühl hatte, wenn ich noch ein bisschen weiter nachgeforscht und drüber nachgedacht habe, dass ich dann die Musik noch ein bisschen schöner fand, als ich sie sowieso schon fand. Nämlich da kommt ja natürlich dieser wunderbare Zwang beim Formulieren dazu, der Zwang zu formulieren, erbringt ja auch oft irgendwelche Gesichtspunkte oder Ergebnisse, zu denen man ohne diesen Zwang nicht gekommen war. Und das ist eben auch eine Verlockung zum Schreiben gewesen. Mhm. Also ich könnte nicht sagen, auf welche Weise ich der Musik besonders nahe gekommen sei. Das ist bei jedem Stück und es ist bei jeder Art der Beschäftigung eine jeweils andere.
Sie haben es eben schon erwähnt, Sprechen, Schreiben über Musik. Beim Ernst von Siemens Musikpreis bei der Verleihung damals 2014 wurde gerade auch diese Fähigkeit bei Ihnen hervorgehoben, Musik zur Sprache bringen. Also nicht nur über Musik zu sprechen, sondern mit Sprache in die Musik hineinzukommen. Können Sie uns das noch ein bisschen erklären, was damit gemeint ist, Musik zur Sprache werden lassen?
Ja, Sie stellen eine sehr schwierige Frage. Nein, es hängt natürlich mit dem zusammen, was ich eben gerade sagte. Diese einladende Unterschiedlichkeit, mit der man mit Musik Berührung hat, eben entweder als direkter Musizierender und vergessen Sie nicht, dass etwa in der Arbeit mit Orchestern und Sängern dann ganz, ganz praktische Gesichtspunkte weit im Vordergrund stehen und alles, was man so sich vielleicht intellektuell an Vergewisserungen verschafft hat, dass all das dann erstmal nicht viel wert ist. Also vor Orchestern hüte ich mich auch mit irgendwelchen großen theoretischen Erörterungen mit Musik aufzuwarten. Das gehört dort nicht hin. Also große Autoren, die über Musik geschrieben haben, also von den frühen Romantikern hin über Schopenhauer und Nietzsche bis zu Thomas Mann, denen war das ja allen bewusst. Die haben genau doch gemerkt, wo da eine Grenze ist, aber diese Grenze hat sie alle immer wieder beschäftigt und so geht's mir halt auch.
Und ist es dann so, dass Sie Musik nicht unbedingt erklären möchten, sondern die ästhetische Dimension, das Einfühlungsvermögen in Musik öffnen möchten?
Genau, da ziehen Sie natürlich eben in den Punkt, der mich immer interessiert hat. Es gibt ja eine Art Musik zu erklären von den Formen und von den Strukturen aus, die mit dem, was mit dieser gleichen Musik erlebt wird, fast noch nichts zu tun hat. Natürlich gehört das mit dazu, das sollte man auch wissen. Aber es ist eben für viele im Grunde eine Entschuldigung dafür, dass sie sich auf das gefährlichere Unternehmen gar nicht einlassen. Eben, sagen wir mal, der Prozessualität der Musik sich auszusetzen, der Tatsache, dass ich ja, wenn ich ein Werk höre, dass mein Hören verschiedene Niveaus von Aufmerksamkeit hat, dass aber in der Struktur vieler, besonders also klassischer und romantischer Werke, dieses Auf und Ab der Höraufmerksamkeit auch schon mit, sozusagen mitkalkuliert ist. Mhm. Und wenn man solchen Dingen nachgeht, man doch ein bisschen näher herankommt an diese immer wieder aufregende Frage, wie hängt die Strukturierung, die man leicht benennen kann, also erstes, zweites Thema oder Exposition und Reprise oder was der Teufel was, wie das zusammenhängt mit Erlebnissen, die sich so leicht nicht benennen lassen.
Darf da die Emotionalität mit einer Rolle spielen?
Die muss. Das gehört einfach dazu. Im Grunde ist die Emotion niemals ganz draußen, glücklicherweise.
Herr Göke, Sie werden 90 Jahre alt. Wir gratulieren noch nicht, da wir das Gespräch vor Ihrem Geburtstag aufgenommen haben. Aber wenn Sie sich zu Ihrem 90. Geburtstag ein Musikstück, ein Werk von einem Komponisten, einer Komponistin aus welcher Epoche auch immer wünschen könnten, wer sollte etwas für Sie schreiben?
Das ist die nächste fast unbeantwortbare Frage. Also, ich bete halt den Bach genauso an wie den Mozart. Und gut, ein Auftragswerk könnte ich natürlich nur geben an einen Zeitgenossen. Und da stehen mir natürlich Leute wie Wolfgang Riem schon sehr, sehr nah. Ne? Weil in diesen Werken beim Wolfgang Riem ja doch ganz deutlich ist, dass da jedes Werk, was er geschrieben hat, jede Note, die er geschrieben hat, ist auch eine Ausübung von Freiheit. Es ist eine dieses Komponieren aus dem Gefühl heraus, das mache ich hier und jetzt, und ich frage nicht, wie sehr etwa die Verfestigung oder das, was Brahms die dauerhafte Musik genannt hat, danach frage ich nicht in erster Linie, sondern ich frage an die Wahrheit der Inspiration, die mich gerade im Moment beschäftigt und die mich heimsucht, die nicht ich suche, sondern die mich sucht.
Dürfen wir denn im Anschluss an dieses Gespräch Ihnen ein Musikstück spielen, das Sie sich wünschen würden? Von Mozart, den haben wir eben schon erwähnt, oder von Bach. Was dürfen wir Ihnen spielen?
Ja, also zum Beispiel die zweiten, die langsamen Sätze, entweder aus dem G-Dur Klavierkonzert Köchel 453, ein fast rätselhaftes Stück, oder auch der langsame Satz aus dem letzten Klavierkonzert, dem B-Dur Klavierkonzert Köchel 595, das zum Beispiel. Aber es ginge auch jede Fuge aus dem Wohltemperierten Klavier, nämlich Sie müssen natürlich auch immer auf die Zeit schauen. Ne?
Das machen wir, aber wir spielen Ihnen gerne einen langsamen Satz, den langsamen Satz aus Mozarts letztem Klavierkonzert.
Ja. Sehr gerne.
Peter Gülke, Dirigent, Musikwissenschaftler, Musikschriftsteller zum 90. Geburtstag. Herr Gülke, haben Sie vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche Ihnen Gesundheit und Freude weiterhin an der Musik.
Habt es je. Recht schönen Dank. Hat mir Spaß gemacht.